Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu Folge 8 von Unterheiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und mir zugeschaltet ist aus der Ferne Nina Heeremann. Ich freue mich ganz besonders, dass das heute klappt. Nicht nur, weil wir uns ein paar Wochen jetzt nicht gehört haben, sondern auch, weil heute eine mittelschwere Katastrophe hier passiert ist. Aber bevor ich dazu komme, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Heeremann.
Hallo, Herr Geilhufe. Danke, dass Sie mich wieder dabei haben.
Ja, ich sitze, diesmal, das letzte Mal mussten wir, in den letzten Folgen waren immer die großen Festtage beziehungsweise die großen Gottesdienste mit großem Andrang bei der Messe und so weiter, in Anführungsstrichen dran schuld, dass wir so 3-4 Minuten verzögert gestartet haben. Heute habe ich einen Anteil daran, beziehungsweise die Natur, die hier um uns herum ist. Meine Kinder haben vor einem Jahr zum Osterfest Hühner geschenkt bekommen oder sozusagen sind Hühner bei uns eingezogen und diese Nacht war der Marder bei uns und hat alle weiblichen Hühner totgebissen.
Und, wie furchtbar.
Das ist wirklich eine so spannende Zeit, Kinder zu haben. Es ist die Aufgabe, also meine Frau ist mit unserem jüngeren Sohn gerade bei ihren Eltern für ein paar Tage und ich habe den Großen bei mir und wir leben gerade eine total schöne Woche zusammen und seine Aufgabe ist es eigentlich schon immer, dass er morgens auf und abends zumacht. Und heute Morgen hat er die Hühner aufgemacht und ich habe im Hof gewartet und wir sind, weil er gerade den Schulweg übt, mit dem Fahrrad zum Kindergarten gefahren, der nicht weit weg ist von der Schule. Und es war alles wie immer. Und in dem Moment, wo er kriegt immer ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet als Segen und dann geht er sozusagen in den Kindergartenraum rein. Und in dem Moment, wo ich ihm den Kuss gebe und ihn loslassen will, dreht er sich um und sagt, Papa, alle Hühner sind tot.
Ach, er hatte das gesehen, aber hat es gar nicht sofort gesagt.
Ja.
Es klang nämlich jetzt so, wie wenn er es nicht gemerkt hätte. Also er hat es gesehen, aber er war erstmal sprachlos, oder wie?
Ja, irgendwie sprachlos oder irgendwie so, da bin ich total gespannt. Ich habe ihn eigentlich jetzt, wenn er vom Kinderchor kommt, das erste Mal wieder. Und heute Abend haben wir noch was Großes vor und dann, also ich werde so das erste Mal dann mit ihm reden. Ich bin total gespannt. Ich meine, er ist 5, er wird das gar nicht genau sagen können, aber wahrscheinlich war das natürlich der Schock. Und dann wird er irgendwie, wahrscheinlich schaltet dann so ein Kind vielleicht ein Stück weit um in, irgendwie muss ich ja jetzt doch irgendwie funktionieren oder so. Und dann, oder vielleicht gibt es auch so eine erste Verdrängung. Und dann sind wir so über die Felder hier, über die Feldwege gefahren und gelaufen. Und vielleicht in dem Moment, wo er dann wieder in dem Alltag, also so jetzt geht es weiter, dann drin war, hat er vielleicht so gemerkt, vielleicht kann oder muss ich jetzt doch irgendwie noch was sagen. Und dann hat er das erzählt und ich habe gesagt, Johann, hast du das geträumt heute Nacht? Und er sagt, doch, der Marder war wieder da, weil er war schon einmal da und hat ein Huhn totgebissen vor einem halben Jahr. Und da hatte auch nur einer der Hähne überlebt, der auch heute wieder überlebt hat. Und dann sagte er, alle Hühner sind tot. Eins ist noch am Leben, aber das bewegt sich gar nicht mehr richtig. Und ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann bin ich zurück. Und es war wirklich so, es war ein furchtbarer Anblick. Dieser Hahn.
Wie viele Hühner sind das?
3. Also jetzt nicht so viele. Ah. Es waren 3 Hennen, die uns einfach wahnsinnig toll immer mit 3 Eiern am Tag versorgt haben. Genau, und dann haben wir sie schnell, dann musste bei einem Huhn noch der letzte Dienst getan werden, weil das wirklich noch lebte. Und dann habe ich sie vergraben. Und das ist ja, das ist Landpfarramt. Carsten Linnemann war mal hier zu Gast bei mir und wir haben 2 Tage ein bisschen eine Tour durch Mittelsachsen gemacht. Und ihm wurde gesagt, wir treffen uns auf dem Pfarrhof im Pfarrgarten. Und Linnemann kommt ja aus Paderborn und ist so ganz katholisch geprägt. Und er sagte dann so, das war eigentlich das, wo er am meisten erstmal gespannt drauf war, was ein Pfarrgarten ist. Das sagte ihm als Katholik nichts. Und eben Teil von so einem Pfarrgarten ist eben oft auch so ein kleiner Hühnerstall oder was auch immer. Und das ist eben ja so ein ganz normales Landpfarramt, wo eben auch solche ganz alltäglichen Dorfdinge passieren, wie dass man mit den Kindern jetzt irgendwie den Tod der Hühner verarbeiten muss.
Ja, und wie absurd, und, weil wir reden heute über die Auferstehung, aber genau, und deswegen nicht der Hühner.
Und deswegen sitze ich jetzt in einer kaputten Jeans und noch einem Arbeitshoodie da. Und Frau Herremann natürlich in ihrer schicken Arbeitskleidung. So haben wir uns gerade begrüßt und haben gebetet. Und jetzt sind wir hier. Jetzt wissen aber alle, warum ich vielleicht ein bisschen durch den Wind bin. Und wir nehmen heute zwar noch vor der Osterzeit auf, aber es geht um die Osterzeit. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht ein schöner Übergang von unserer Folge zum Palmsonntag ist, wenn wir jetzt über den Sonntag, der für uns der erste Sonntag in der Osterzeit ist, vielleicht kurz mal uns erzählen, was so, was wir aus den Osterfeiertagen an Traditionen und an Dingen kennen, die wir als Familien praktizieren oder die für uns eine Rolle spielen. Ich spiele den Ball zu Ihnen, Frau Herremann. So, was ist Ostern in Ihrer Familie gewesen, außer natürlich zur Messe gehen?
Ja, also natürlich sind meine Hauptkindheitserinnerungen die an die Osternacht. Und zwar haben wir als Kinder wirklich sehr sorgsam gefastet in folgendem Sinne. Wir hatten alle ein Fastenglas. Das war ein großes, leeres Einmachglas. Und immer, wenn uns jemand in der Fastenzeit Süßigkeiten geschenkt hat, dann haben wir die nicht gegessen, sondern nach Hause gebracht und jeder in sein persönliches Fastenglas getan. Und das füllte sich natürlich über die 6 Wochen der Fastenzeit. Manch ein glücklicher Bruder hatte manchmal 2 Fastengläser voll.
Hört.
Und dann sind wir eben Samstagnacht in die Vigil gegangen und
Vigil heißt 22 Uhr oder noch später? Was heißt das? Was ist das zeitlich?
Ja, also das ist wirklich von Pfarrei zu Pfarrei unterschiedlich, ja, je nachdem, ob das jetzt auf Kinder orientiert ist oder mehr liturgisch orientiert. Aber 22 Uhr ist, glaube ich, ein ganz guter, ich glaube, die meisten Pfarreien machen es mittlerweile um 21 Uhr, aber das sollte natürlich schon dunkel sein, gell, damit die Symbolik auch gewahrt ist, die Osterkerze das Dunkel erhält und so. Also wir waren als Kinder, waren wir immer bei den Großeltern in der Nähe von Telgte. Die wohnten in Westbevern, ein kleines Dorf in der Nähe von Telgte. Und dann sind wir immer in Telgte, gibt es ein Heiligtum und eine sehr schöne, ich weiß, das ist jetzt zu lange her, dass ich mich an den technischen Namen der Kirche erinnern würde, aber da war immer eine sehr würdige Osterliturgie.
Das Telgte, was Günter Krass mit dem Treffen von Telgte beschreibt?
Wahrscheinlich, es kann ja eigentlich nur einen Telgte geben. Also mitten Telgte in Westfalen.
Geschrieben mit G.
Genau. Ja, bisschen außerhalb von Münster, mitten in Westfalen.
Ein kleines Buch, was man schnell liest und was wirklich, also ich hoffe, dass ich mir jetzt gerade nicht vertue, aber ich glaube wirklich, Günter Krass, das Treffen von Telgte, ein tolles Buch, was in die Zeit des 30-jährigen Krieges einen zurückversetzt, beziehungsweise an das Ende davon. Kann ich wirklich total empfehlen. Ich war ganz lange, habe ich das nicht angefasst und dachte, also so, warum schreibt Krass über sowas? Und dann, das geht ganz schnell zu lesen und ist eine fantastische, wirklich ein Rückversetzen in diese Zeit, wo es ja, undenkbar zu dieser Zeit, dass eine Frau Herremann und ein Justus Geilhufer einen Podcast mal miteinander machen. Da haben Katholik und Protestanten sich noch erschlagen. Genau.
Ja, es ist genau das gleiche Telgte. Ich habe es gerade gegoogelt.
Ja,
Telgte, okay. Eine Stadt im Kreis Warndorf in Münster. Warndorf war das Nummernschild meiner Großeltern. Circa 12 Kilometer östlich von Münster an der Ems. Ganz genau. Die Ems floss direkt an dem Haus meiner Großeltern vorbei. Also stimmt alles 100%. Und ist ein Wallfahrtsort und bekannt durch eine Erzählung von Günter Grass. Voilà.
Ja, okay.
Ein guter Buchtipp. Also das werde ich mir jetzt auf Kindle kaufen. Hier in Amerika kann ich ja keine deutschen Bücher kaufen.
Und da wurde immer Osternacht gefeiert.
Also genau, da wir waren immer bei den Großeltern, jedes Jahr. Und dann Osternacht in Telgte, sehr schöne Liturgie. Und dann kamen wir, dann haben wir Kinder die Fastenlieder schon im Auto mitgenommen, weil wir nicht drauf warten konnten. Dass, wenn die Messe dann vorbei war, haben wir schon auf dem Rückweg im Auto uns die Bäuche mit unseren Fastengläsern vollgehauen.
Ja.
Und dann kamen wir nach Hause, mein Vater hat den ersten Alkohol getrunken nach der langen Osterzeit. Man hat schon so ein bisschen, dann durften wir Schokoladeneier essen und ein bisschen Osterlamm bilde ich mir jetzt ein, obwohl das, ja, das war sicher, natürlich, das war ja schon im Ofen gewesen für den nächsten Morgen.
Ein gebackenes. Und,
genau, also, ja, was man dann so kalt zum Frühstück isst mit Meerrettich.
Wie, aber und, ein Kuchen oder ein
Tier? Ein Tier. Also Lamm war im Ofen gewesen, also,
ja.
Wie nennt man das, ja.
Und, wenn ich jetzt gleich erzähle, weil bei uns wird ein Osterlamm gebacken. Deswegen, das war jetzt nur meine Nachfrage, weil bei uns wird sozusagen in der Osternacht ein oder zwei Lämmer gebacken. Daher kam meine Nachfrage.
Ah, ja, ja. Also bei uns stand auch immer so ein schönes Osterlamm, ein gebackenes auf dem Tisch.
Ja.
Aber dazu eben Lammbraten, vermute ich jetzt mal, der aber am Samstag eben schon im Ofen war, sodass er dann nachts schon kalt war.
Ja.
Und als Kind, also meine Haupterinnerung für uns Kinder ist, dass wir halt dann die ganze Nacht unsere Fastengläser gegessen haben, anstatt zu schlafen und morgens mit Bauchweh im Bett lagen, aber natürlich gleichzeitig auch den Tag nicht abwarten konnten, weil es natürlich nach dem Osterfrühstück dann die Schokoladeneier versteckt wurden und wir... Also das ist ja eigentlich so schön wie Weihnachten. Man zittert vor Freude, weil man endlich Ostereier suchen darf. Und das ist meine Haupttraditionserinnerungen. Fastenglas leer essen und Ostereier aufessen.
Also vom Fastenglas habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das kannte ich wirklich nicht.
Interessant. Ja. Vielleicht ist das eine Erfindung meiner Mutter gewesen, das weiß ich nicht. Aber es hat
dann, also
ganz sicher unsere Kindheit geprägt.
Vor ihrer Mutter, das ist wirklich toll.
Ja. Und bei Ihnen?
Naja, also was ich sehr herausfordernd finde, ist der Karsamstag, weil er sozusagen an dem Karfreitag, vielleicht muss man als Protestant, vielleicht als Lutheraner mit dem Karfreitag beginnen, weil das etwas ist, was, glaube ich, für das katholische Verständnis, glaube ich, so unglaublich und abgefahren ist, dass man das, also ich glaube, da brauchen wir ein paar Podcast-Jahre, um irgendwie das deutlich zu machen. Es gibt keine liturgischen Traditionen für den Karsamstag. Und dadurch, dass bei uns die Osternächte fast überall, höchstens wenn einzelne Gemeinden irgendwann mal aus Interesse daran etwas Neues mal begonnen haben. Aber bei uns gibt es Ostergottesdienste tatsächlich erst mit den Osternachtsfeiern am Ostersonntagmorgen. Es gibt einzelne Traditionen, das auch sozusagen in der Nacht dann zu beginnen. Aber Ostern ist entweder sozusagen 5 Uhr, 5:30 Uhr mit der Osternachtsfeier oder dann 9:30 Uhr, 10 Uhr mit den großen Ostergottesdiensten.
Also 5:30 Uhr ist natürlich das Originale, gell? Also 4 Uhr oder 5 Uhr.
Wobei, glaube ich, auch das relativ spät erst bei uns begonnen hat. Ich weiß nicht, ob es im 17. Jahrhundert im protestantischen Raum Osternachtsfeiern gab. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber bin ich jetzt unbeleckt. Was ich aber sagen wollte ist, es gibt eine große protestantische Tradition im lutherischen Raum, gerade in diesen, in diesen Reformationsgegenden, also Mitteldeutschland, dass am Karfreitag Abendmahl gefeiert wird.
Ach, und nicht wie bei uns am Gründonnerstag.
Also natürlich am Gründonnerstag auch, Aber es gab so eine Verschiebung, und das hat ganz viel mit Volksfrömmigkeit zu tun. Was, glaube ich, in den protestantischen Gegenden wirklich angekommen ist in dem Glauben der Menschen, ist, dass der Karfreitag sozusagen der höchste, also zugleich der tiefste, aber auch der höchste Punkt der Heilsgeschichte ist. Also Gott gibt sich in diesem Moment nun wirklich ganz für uns. Und irgendwann ist daraus geworden, das müsste man jetzt kulturgeschichtlich nochmal anschauen und frömmigkeitsgeschichtlich, das ist der höchste Feiertag für uns Protestanten. Und dann hat es irgendwann so einen Umschlag gegeben, wenn das der höchste Feiertag ist, dann wird ja selbstverständlich da auch Abendmahl gefeiert. Was ja aber eine durchaus große Spannung hat, wenn man eben überlegt, so in dem Moment also erlebt Gott den Tod und geht ins Grab, warum genau die Katholiken an diesen beiden Tagen, also Karfreitag und Karsamstag, eben nicht Abendmahl feiern. An allen anderen Tagen feiern sie Abendmahl, sondern in dem Moment, wo wir, also jetzt müssen Sie mich nochmal korrigieren, am Gründonnerstag wird Abendmahl gefeiert und dann stellenweise ja mit diesen sozusagen Holzhämmern, die Kreuzigung schon vorwegnehmen, ja unter dem Laut von diesen Hämmern wird ja das Allerheiligste aus der Kirche herausgetragen für Karfreitag und Karsamstag.
Ja, bei uns gilt der Donnerstag bis, also von Donnerstagabend Einsetzung der Eucharistie bis zur Auferstehung, idealerweise Sonntagmorgens um 4 oder so, gilt als ein einziger liturgischer Tag. Also deswegen gibt es nur eine Messe zwischen Gründonnerstag und Sonntag, weil das, was wir in der Einsetzung der Eucharistie feiern am Gründonnerstag, vorwegnimmt das ganze Heilsgeheimnis von Leiden, Sterben, Auferstehung. Und das ist im Sakrament gegenwärtig, aber wird dann ausgefaltet und eben dann nur noch liturgisch betrachtet, aber nicht durch eine Eucharistiefeier gegenwärtig gesetzt. Also das heißt, Freitag.
Das heißt, am Karfreitag gibt es eine Andachtsstunde oder wie nennt man das dann?
Ich weiß nicht, wie man es liturgisch richtig nennt, aber es ist tatsächlich keine heilige Messe. Es hat irgendeinen technischen Namen, aber man geht um 3 Uhr in die Kirche und dann wird die Passion nach Johannes vorgelesen.
Ja.
Erst natürlich das Gottesknechtslied, Jesaja 53, dann die ganze Johannespassion.
Ja.
Und dann, wie Sie gerade beschrieben haben, dann gibt es eine Kreuzverehrung, dann wird der gekreuzigte Christus in die Kirche getragen und jeder Gläubige kann sich vor ihm niederknien. In den romanischen Ländern küsst man klassischerweise seine Wunden.
Ja.
In Deutschland sind oft mehr so Verbeugungen. Und, und dann interessanterweise, und das weiß ich nicht, ob das alt ist, aber vielleicht ist es vom Konzil erst eingeführt worden. Das weiß ich einfach nicht.
Ja.
Erstaunlicherweise gibt es dann trotzdem eine Austeilung der Kommunion, damit die Gläubigen nicht ohne das tägliche Brot bleiben, selbst am Karfreitag. Aber es wird eben nicht sakramental sein Tod und seine Auferstehung gefeiert, sondern nur das Kreuz verehrt. Und das
also
dauert so
wie eine Krankenkommunion, wo sozusagen die geweihten Hostien nochmal ausgeteilt werden. Aber
genau. Und was ich vergessen habe, während der Kreuzverehrung oder kurz vor, ich glaube, es während der Kreuzverehrung ist ganz wunderschön, muss ich eigentlich schon weinen, wenn ich dran denke, kommen die sogenannten Improperien. Da wird Gott in den Mund gelegt. Teilweise kommt das aus Prophetentexten im Alten Testament. Mein Volk, was habe ich dir getan? Habe ich dich nicht aus Ägypten herausgeführt? Habe ich dich nicht in der Wüste mit dem Wasser aus dem Felsen gespeist? Habe ich dich nicht mit dem Manna ernährt? Mein Volk, was habe ich dir getan? Und es geht einem so unter die Haut, weil man sieht Jesus am Kreuz hängen. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, Gott hat sich ganz und gar uns hingegeben. Uns werden alle Heilstaten Gottes aufgezählt.
Ja.
Und dann heißt es, du aber hast mich zurückgewiesen, du aber hast mir das mit Schlägen belohnt, du aber hast mir mit Nägeln die Knochen durchbohrt. Also, das ist der Karfreitag.
Und letzter Punkt nochmal zur katholischen Tradition. Am Karfreitag wird doch erst am Karfreitag die Kreuzverhüllung beendet und das enthüllte Kreuz. Genau, ne?
Genau, also am Aschermittwoch sind alle Kreuze in der Kirche verhüllt worden. Wenn man jetzt Also gut, jetzt ist schon nach Ostern, ne? Aber genau, wenn man während der Fastenzeit in eine katholische Kirche geht, dann sind alle Kreuze verhüllt und Statuen, witzig, dass Sie das sagen, das war mir nämlich in Deutschland nie aufgefallen, aber hier in Amerika ist es sehr offensichtlich, weil wir haben zwei große Statuen, die sind ganz, die schauen aus wie so ein bisschen Huibu, was in der Ecke steht, weil so ein lilanes Tuch drüber ist. Ja. Und dann am Karfreitag wird das Kreuz enthüllt.
Genau. Und und das, also wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es wirklich einfach bemerkenswert. Also ich finde, darin steckt auch eine Größe und Tiefe, aber es ist dennoch bemerkenswert, dass in den lutherischen Gegenden und Gemeinden genau die gegenteilige Bewegung eingesetzt hat, dass man den Karfreitag so tief verehrt, dass man sagt, gerade an diesem Tag feiern wir Abendmahl. Und es gab wirklich Zeiten, gerade bei uns in Sachsen, da war, also mein Vater ist stellenweise noch so aufgewachsen, dass von der Konfirmation abgesehen, der Karfreitag stellenweise einer der wenigen oder der einzige Tag im Jahr war, an dem Abendmahl eingesetzt worden ist.
Wow.
Ja, das kann man, also so, solche Extremformen hat das über gewisse Jahre hinweg in den protestantischen Gegenden angenommen. Und dann gibt es eben eine sehr protestantische Kargheit des Karsamstag. Also es gibt.
Aber darf ich noch bevor wir zum Karsamstag kommen? Ja. Habe ich eine neugierige Frage, weil also ich bin im katholischen Rheinland groß geworden, da redet man jetzt nicht. Da lernt man wenig über katholisch-protestantische Polemik, ja. Aber dann später habe ich mal in Schwäbisch Gmünd gewohnt, eine ganz, ganz pietistisch geprägte Umgebung, aber Schwäbisch Gmünd an sich war katholisch. Auf jeden Fall wurde da erzählt, dass man früher in der wirklich in den Zeiten, die noch sehr durch den konfessionellen Krieg eigentlich geprägt waren, dass weil für die Protestanten der Karfreitag der höchste Feiertag im Jahr war, eben eigentlich für sie eine Art Sonntag ist, während die Katholiken, um die Protestanten zu ärgern, drauf bestanden haben, dass kein Sonntag ist und ganz laut Rasen gemäht haben und Krach gemacht haben, um die Protestanten zu stören. Und Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Aber jetzt bin ich neugierig, wenn das so ein großer Feiertag ist, kommen sie dann nach dem Abendmahl nach Hause und haben ein großes Festmahl oder bleibt es ein irgendwie vom Fasten geprägter Tag?
Ja, und das ist natürlich, das ist eben wirklich die große Spannung. Es bleibt ein vom Fasten geprägter Tag. Also, also meine Eltern machen tatsächlich, mit zwei Ausnahmen oder mit ein paar Ausnahmen mit meinen Auslandsaufenthalten durchgehend das Osterfest mit meiner Familie verbracht. Und meine Eltern, ich glaube wirklich, dass wir abends gar nichts essen. Und tatsächlich, also es gibt immer die Andacht, also bei uns heißt das immer Musik oder Andacht zur Sterbestunde. Meistens gibt es vormittags einen Abendmahlsgottesdienst und zur Sterbestunde, also 15 Uhr, man weiß ja, zu welcher Uhrzeit Jesus gestorben ist, gibt es eine Passionsmusik oder eben eine Musik und Andacht. Und man geht dann still aus der Kirche. Bei uns zum Beispiel in der Gemeinde, in der ich arbeite, wird dann der Altar abgedeckt. Und der Altar ist leer und blank in der Kirche.
Was Licht wir am Gründonnerstagabend machen.
Genau, ja, genau. Und wir machen das eben natürlich erst in dem Moment, wo das letzte Mal Abendmahl gefeiert wurde. Dann wird der Altar abgeräumt und alles natürlich so verstaut und ordentlich aufgebaut, dass man eben in der Osternacht den Altar wieder decken kann. Das ist ein ganz starker Moment. Und dann ist aber eben, also das ist wirklich hart auszuhalten, dann ist aber wirklich Karfreitag und Karsamstag ein stiller Tag, der natürlich hier im Osten unglaublich schwer auszuhalten ist, weil natürlich jeder Dorfclub, jeder Sportverein unter 90% Heiden, die fangen, also für die ist das ja Ostersamstag. Das heißt, hier wird so ab Samstag früh 10 Uhr sozusagen gegrillt, Feuer gemacht, Bier getrunken, im Garten gesessen. Und irgendwie es ist wirklich schwer, die eigene Gemeinde dazu anzuhalten, irgendwie diese Karstille und diese Grabesruhe auszuhalten. Und dann gehen wir in die Osternacht, die aber eben auch nicht nachts beginnt, sondern wirklich erst am nächsten Morgen. Und dann gibt es die Tradition eben der Osternacht, die oftmals mit einem Feuer vor der Kirche oder ein Stück weiter weg beginnt. Also bei uns ist es so, dass wir 5.30 Uhr, das ist toll, da kommt die Feuerwehr des Ortes, entzündet ein großes Feuer, was wir vorher aufgebaut haben. Und dann treffen wir uns still am Feuer. Jeder bekommt eine kleine Osterkerze. Und dann ziehen wir über die Felder und über den Friedhof zur Kirche sozusagen ein Licht wird an dem Feuer entzündet und eins der Kurrendekinder oder Konfirmanden, die Lesungen und so weiter übernehmen, die tragen dann dieses Licht zur Kirche und dann werden auf dem, also normalerweise ist das auch in der Kirche, bei uns ist das auf dem Weg zur Kirche, werden eben die traditionellen Lesungen der Osternacht gelesen. Also es gibt dann, wir halten kurz inne, es wird ein kurzer Kanon gesungen und es wird eine der Lesungen gelesen und dann gehen wir weiter und dann wird vor der Kirche, weil wir eben das Feuer nicht vor der Kirche haben, eben an dieser Laterne, an diesem Licht, die Osterkerze entzündet, also erst die Kerze gesegnet und dann ziehen wir nur mit dem Licht der großen neuen Osterkerze in die komplett dunkle Kirche ein. Sie ist dann manchmal, dieses Jahr wird sie schon so ein ganz, also man wird so ein bisschen die Hand vor Augen schon sehen. In den letzten Jahren war es wirklich stockfinster. Dieses Jahr ist Ostern so ein bisschen so, dass, glaube ich, es schon ein Stück weit heller ist. Und dann, kommen die letzten Lesungen und dann kommt das Exultet und dann wandert das Licht von der Osterkerze zu den Gläubigen in die Reihen. Dieses Jahr haben wir zwei Erwachsenentaufen, das heißt, dann finden die Taufen statt und dann wird das Abendmahl eingesetzt und wir feiern das erste Mal eben, naja, was heißt das erste Mal, aber wir feiern eben nach diesen stillen Zeiten das in der Osternacht wieder Abendmahl mit dem geschmückten Altar.
Und haben und Sie auch, hat, ja? Spielt das Gloria bei Ihnen eine Rolle?
Genau, und dann wird natürlich das, also dann wird uns zugerufen, oder dann rufen wir uns zu, der Herr ist auferstanden, dann wird das Exultet gesungen, das Gloria gesungen und es gibt eben die, das erste Mal wieder ein Halleluja, also sozusagen das erste Mal, wenn, also in dieser Abendmahlsliturgie wird das erste Mal seit dem Aschermittwoch Halleluja gesungen.
Ist interessant, gell, wie viel wir noch gemeinsam haben, also wie viel Liturgie gleich geblieben ist.
Ja. Ja, das
doch,
muss
doch
man
toll,
ja
über 500 Jahre.
Ja, und ich, also das ist auch etwas, was ich immer betone, also was ich auch wirklich überhaupt nicht überbetone, aber ich sage es manchmal, weil es doch einfach nicht viele wissen. Die lutherische Kirche hat natürlich diesen Bruch mit der katholischen Kirche, also die lutherische Tradition hat diesen Bruch mit der katholischen Kirche natürlich irgendwie vollzogen und leider ist das passiert. Aber das, was bei uns getan wurde und am Ende Wirklichkeit geworden ist, ist ja nach unserer Überzeugung, das ist ja sozusagen auch eine Polemik, die ja heutzutage also diskutabel ist, aber das, was wir ja gemacht haben, ist ja nicht etwas Neues und anderes zu schaffen, sondern beispielsweise bei den liturgischen Formen ist es, dass wir gesagt haben, natürlich feiern wir die Messe, natürlich feiern wir das, was wir bisher gefeiert haben, aber wir tun das jetzt mal, also in unseren Worten, nur mit den Dingen, die wir als biblisch erkennen. Das heißt, dass eben, also nicht, dass bei uns beispielsweise der Opfergedanke bei der Eucharistie fraglich geworden ist, aber es ist die reale Präsenz Gottes in Brot und Wein, es ist Jesus Christus selber und die Form des Gottesdienstes und die Form der Abendmahlsfeier ist nicht einfach anders als bei den Katholiken, sondern in vielen Punkten gleich, letzten Endes einfach nur reduzierter. Aber es ist überhaupt kein Zufall, dass ganz viele Dinge, auch was das Kirchenjahr und was ganz viele auch Traditionen und Frömmigkeitsbildungen anbelangt, gar nicht so weit entfernt ist, wie das viele denken, bei allem, was in der täglichen Praxis und in der sozialen Praxis irgendwie Protestantismus natürlich sich total sozusagen wirklich voneinander entfernt hat. Aber in den grundsätzlichen Dingen gibt es doch wirklich viele Gemeinsamkeiten, die bei vielen nicht, nicht bewusst sind.
Mhm.
Ja.
Ja, und also, ja.
Ja, und eben in unserer, also was einfach die Familientradition oder das Osterfest bei uns anbelangt, da gibt es eben bei uns beispielsweise eben die Tradition, dass wir in der Ostern, also in der Karsamstagnacht beispielsweise eben die Ostereier färben und die Eier sozusagen kochen und vorbereiten.
Eine
dass
Nacht,
wir eben,
okay.
Ja, ja, das ist irgendwie, ich glaube, das ist nichts Protestantisches, das ist bei uns eben so, dass wir eben, ja. wir in der Nacht dann oder an dem Abend dann so ein oder zwei von diesen Osterlämmern backen und dass wir ein paar Dinge einfach erst in dieser Nacht vorbereiten und tun. Das liegt natürlich auch an dem Pfarrhaushalt. So meine Geschwister und ich, wir sind in dem Pfarrhaushalt aufgewachsen. Jetzt lebe ich in einem. Und das heißt, es gibt ein paar Dinge, die können erst Samstagnacht irgendwie gemacht werden. Und dazu kommt ja natürlich auch so, am Pfarrhaus kann irgendwie nicht am Karfreitagmittag schon irgendeine Osterbeschmückung hängen. Deswegen, es gibt ein paar Dinge, die irgendwie erst in dieser, in dem, was bei den Katholiken schon die Osternacht ist, erst getan werden können. Und das liegt natürlich auch daran, so wie an den Weihnachtstagen etc., dass wir ja dann durchgehend, also so, wir stehen oder ich stehe 4.30 Uhr auf und dann haben wir ja wirklich so bis 13, 14 Uhr aus ganz tollen Gründen und es ist auch wirklich wunderschön, aber wir haben ja dann wirklich keine freie Minute mehr durch alle Gottesdienste und Feiern, die wir eben haben.
Also als Kinder zumindest haben wir uns den Karsamstag damit verbracht, dass wir samstags die Eier gefärbt haben. Natürlich ohne sie essen zu dürfen, aber das war halt die Zeit, wo dann die Kinder beschäftigt wurden mit Eierfärben.
Als letztes und dann gehen wir in das heutige Thema. Bei uns gibt es eine Tradition, ich glaube, die ist aber woanders noch viel größer und da bin ich mir mal gar nicht sicher, ob das eigentlich ursprünglich katholisch ist, das Osterwasser holen. Kennen Sie das?
Nein, nicht bewusst. Also jetzt, wo Sie es sagen, kommt mir der Ausdruck bekannt vor, aber
ja, also
nein.
Es gibt so eine Tradition in bestimmten Gegenden, dass morgens am Ostermorgen von einer Quelle oder von einem Bach die Mädchen des Dorfes Osterwasser holen. Und das Wichtigste ist, dass sie eben auf dem Weg hin und zurück nicht reden. Also weder miteinander noch mit anderen. Und dann gab es, so wie das natürlich immer so ist, dann irgendwann auch die Tradition von den Jungs der Dörfer, dass sie versuchen, die Mädchen zum Reden zu bringen. das kenne ich noch als etwas, was ich aber nie kennengelernt habe und was ich nur vom Hörensagen kenne. Und da wollte ich nur noch einmal nachfragen, vielleicht ist das etwas, was Sie kennen, aber ganz offensichtlich nicht.
Also das Einzige, was ich dazu beizutragen habe, ist, dass das eine deutsche Tradition ist. Die gibt es nirgendwo anders auf der Welt.
Ja.
Und Kritiker behaupten, das käme aus paganen Zeiten. Aber,
kann ich mir aber gut vorstellen.
Genau, ich meine, das ist ja mit dem Tannenbaum auch nicht anders.
So ist es.
Und exakt. Wir haben ja ganz vieles getauft, sozusagen.
So ist es. Und wir haben ja auch aus guten Gründen das gemacht. Also so wie Bonifatius genau dort, wo die Tingplätze und die Donnereichen standen, genau dort die Kirchen hingebaut hat. Also ja auch, also sind ja auch richtige Entscheidungen gewesen, das so zu tun.
Und Wasser ist ja ein Symbol von Leben und Fruchtbarkeit.
Ja.
Und die Idee, dass die Mädchen dahin laufen, ist irgendwie eine schöne Nachahmung von den Mädchen, von den Frauen, die früh morgens zum Grab der eigentlichen Quelle des Wassers laufen. Ja, sehr schön.
Ja. Soweit. Ja, cool. Schön, dass, also was für ein Reichtum, allein solche drei Tage und zwei große christliche Traditionen irgendwie bergen. Das ist wirklich toll, sowas immer wieder neu zu entdecken und sich zu erzählen.
Ja.
Wir lernen heute richtig viel nochmal kennen von Traditionen und von so kirchlichen und theologischen Grundentscheidungen. Ich habe ganz bewusst, weil ich mich so darauf freue und in der Vorbereitung so viele Sachen entdeckt habe, gesagt, heute in dieser Folge beschäftigen wir uns wirklich einfach mal mit der katholischen Tradition, mit dem, was die katholische Kirche auch in den letzten Jahrzehnten nochmal neu geschenkt bekommen hat. Das ist so reichhaltig und interessant. Es ist total gut und in Ordnung, dass die Protestanten heute mal in Anführungsstrichen zurückstecken. Es geht um den ersten Sonntag nach dem Osterfest. Und da hat sich mit einem Papst ganz viel getan. Frau Heeremann, erzählen Sie mal vielleicht, was ist sozusagen eigentlich, in Anführungsstrichen, dieser erste Sonntag nach dem Osterfest und was ist es in den letzten Jahrzehnten in der katholischen Kirche geworden?
Ja, also dieser erste Sonntag nach Ostern, der heißt klassischerweise, bei Ihnen heißt er Quasimodo, nicht wahr?
Und auch in der katholischen Tradition, genau.
Ja, genau. Und das kommt aus dem Introitus, wo der heilige Petrus dann sagt, gleichsam wie neugeborene Kinder, neugeborene Babys, wie geht's auf Deutsch weiter? Verlangt nach der Milch. Also der Petrus redet davon, dass wir eben in der Taufe diese neugeborenen Kinder sind. Und das ist eben auf Latein quasi Modo Geniti. Aber in dem Volksmund hatte, und vielleicht auch bei Ihnen, der erste Sonntag nach Ostern, auch immer den Titel Dominica in Albis. Und das kommt wirklich aus der allerfrühesten Zeit der Kirche. Da es nämlich die Sitte war, wie ja auch heute schönerweise wieder neu, dass man auch erwachsene Christen in der Osternacht, also dem eigentlichen Geheimnis, dem wir die Taufe verdanken, dass eben Christen in der Osternacht getauft werden. Und in den frühesten Zeiten der Kirche haben dann diese erwachsenen Getauften weiße Kleider in der Nacht bekommen, als Zeichen, dass sie jetzt mit Christus bekleidet sind, mit der Unschuld Gottes, mit der Heiligkeit Gottes, mit der Reinheit, die Taufe schenkt. Und diese Kleider hat man scheinbar vom Ostersonntag bis zum ersten Sonntag nach Ostern durchgehend getragen. Aha. Und erst am ersten Sonntag nach Ostern dann abgelegt. Mhm. Und das war natürlich gleichzeitig eine richtige Herausforderung, weil, müssen Sie sich vorstellen, zur Zeit der Christenverfolgung, wenn man da eine Woche lang ein weißes Kleid anhatte, war für jeden klar, das sind frisch getaufte Christen und man wurde zum Freiwild der Christenverfolger. Also für viele hat bedeutet, sich taufen zu lassen, eventuell in den nächsten 8 Tagen zu sterben und Märtyrer zu werden. Ja. Aber diese 8 Tage, dass man dieses Kleid anhatte, hat eben eine ganz, ganz alte, wunderschöne Bedeutung. Man tut wirklich 8 Tage lang feiern, dass man mit Christus neu bekleidet wurde, wie Paulus sagt. Und so über die ganzen Jahrhunderte hieß dieser Sonntag eben auch Dominica in Albis, weil man sie dann am ersten Sonntag nach Ostern schließlich ausgezogen hat und wieder Alltagskleidung getragen hat. Warum 8 Tage lang? Das haben wir schon aus dem Judentum, dass große Feste 8 Tage lang gefeiert werden. Also schon das Ostern der Juden beginnt ja am 14. Nisan am Abend mit dem Pessach. Und dann ist der große Ostertag der nächste Tag. Aber dann folgen eben diese 7 Tage der ungesäuerten Brote. Und das ist immer ein 8 Tage langes Fest. Genauso Pfingsten wird 8 Tage lang schon bei den Juden gefeiert. Genauso auch das Laubhüttenfest. So dass man immer bei den Juden am ersten Tag einen ganz großen Festtag hat, heute noch, keiner arbeitet, die Familien sind zusammen, es wird gefeiert. Eigentlich feiert man jeden Tag, aber der erste und der letzte Tag sind so die größten Feiertage. Einen Anklang darauf haben wir zum Beispiel im Johannesevangelium, wo Jesus im 7. Kapitel, Verse 37 folgende, heißt es, am letzten Tag des großen Festes stand Jesus da und schrie, wer Durst hat, komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also da steht Jesus am 8. Tag des Laubhüttenfestes im Tempel. Laubhüttenfest war verbunden mit der messianischen Erwartung, der Messias kommt, der Tempel wird wieder aufgebaut, erneuert und dann wird das ursprüngliche Wasser des Paradieses, also Tempel und Wassersymbolik gehören in der Schrift ganz, ganz eng zusammen, weil der Tempel symbolisch das wiedergefundene Paradies ist und im Paradies floss ja der Strom des Lebens. Und jetzt steht Jesus da und sagt, wer Durst hat, komme zu mir, trinke, wer an mich glaubt, also von ihm kommt jetzt dieses Wasser. Er ist der Tempel, er ist sowohl der Messias als auch der Tempel in Person. Und das passiert am 8. Tag. Und das erinnert uns von der Schrift her dran, dass diese Feste, die wir als Christen, also unsere höchsten Feste, gell? Weihnachten, Ostern und bei uns Christen wird nicht der Tabernakelfest, das gibt es nicht mehr, Laubhüttenfest, aber eben Pfingsten, haben alle eine sogenannte Oktav, also Oktav bedeutet, wir feiern acht Tage lang, das wird irgendwie unserer Menschheit gerecht, weil diese Feste, das Geheimnis dieser Feste ist so tief, dass wir das gar nicht an einem Tag erfassen können. Und in der Praxis, in der Realität ist es, an Weihnachten feiern wir am ersten Tag Großweihnachten und dann die nächsten Tage wird nur noch geprasst und wir vergessen, was eigentlich da gefeiert wird, nicht? Und Ostern genauso. Also am Ostersonntag wird gefeiert und dann die nächsten Tage hat man schon vergessen, dass Ostern ist. Aber so stellt sich die Kirche das nicht vor. Für die Kirche ist jeden Tag Sonntag und jeden Tag wächst man tiefer in das Geheimnis dieses Festes hinein, sodass dann eben tatsächlich eigentlich der achte Tag der Höhepunkt ist. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Also, immer schon liturgisch ist klar, wir feiern acht Tage lang Ostern und der achte Tag ist genauso ein Höhepunkt wie der Ostersonntag. Nur, dass das natürlich im Bewusstsein der Gläubigen verloren gegangen ist. Und jetzt passiert Folgendes. Im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, erscheint Jesus plötzlich einer polnischen Nonne, Schwester Faustina genannt, die in der Nähe von Krakau in einem Kloster lebte, beziehungsweise in Krakau, glaube ich. Also das, ja, wenn man ihren Geburtsort, wenn man das Kloster besucht, in dem sie gelebt hat, das ist heutzutage in Krakau. Also Jesus erscheint dieser Nonne und das ist jetzt nicht so gewöhnlich. Selbst in katholischen Traditionen ist es eher selten, dass der Auferstandene einfach so erscheint. Eine große deutsche Mystikerin, Gertrud von Helfter, ja, die denn gerade den Ostdeutschen bekannt sein sollte, der ist Jesus auch erschienen im Mittelalter. Dann gibt es die Maria Alacoque in Parele Monial im 16. Jahrhundert. 17. Jahrhundert, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht so eine katholische Alltagstradition, dass Jesus allen möglichen Nonnen erscheint. Also Jesus erscheint der Schwester Faustina, was natürlich jetzt, also stellen Sie sich vor, so eine arme Nonne muss ihren Oberen erzählen, Jesus ist mir erschienen. Das ist schon mal schwer, dass einem da einer glaubt. Aber Gott sei Dank hatte die einen fantastischen, heiligmäßigen Beichtvater, der ziemlich schnell verstanden hat, dass das, was die Nonne da erzählt, sie sich unmöglich ausdenken kann. Jesus erscheint ihr und beklagt sich darüber, dass die Menschheit immer noch nicht verstanden hat, dass er die personifizierte Liebe ist, dass er nichts ist als Liebe und Barmherzigkeit. Er sagt, die Menschen charakterisieren mich als einen zornigen, rachsüchtigen Gott. Und das bin ich nicht. Ich habe euch doch durch mein Sterben am Kreuz gezeigt, wie sehr ich euch liebe. Ich will euch nicht strafen für eure Sünden. Ich habe die Strafe für eure Sünden auf mich genommen, um euch nichts als die Barmherzigkeit Gottes zu schenken. Und dann sagt er ihr, und das finde ich so kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sehr bedeutsam, sage der Menschheit, sie wird so lange keinen Frieden finden, bis sie sich nicht an meine Barmherzigkeit wendet. Und dann schenkt ihr ihr zwei Mittel, um diese Barmherzigkeit zu schöpfen und sagt, ich möchte, dass du ein Bild von mir malst und dass dieses Bild auf der ganzen Welt verehrt wird. Ich verspreche jedem, der dieses Bild verehrt, dass er aus den Quellen meiner Barmherzigkeit schöpfen darf. Und zweitens möchte ich, dass der erste Sonntag nach Ostern, der Sonntag ist, an dem meine Barmherzigkeit auf besondere Weise verehrt wird. Und allen Menschen, die an dem ersten Sonntag nach Ostern beichten und die Eucharistie empfangen, verspreche ich vollkommenen Nachlass von allen ihren Sünden und Sündenstrafen, eben so, dass es die gleiche Wirkung wie die Taufe hat. Und
darf ich eine Rückfrage stellen?
Ja, unbedingt.
Für den Protestanten, der jetzt zuhört, natürlich spannend, weil wenn wir versuchen, unseren Gläubigen irgendetwas wirklich einzutrichtern, dass nur die Heilige Schrift und sozusagen Offenbarung letzten Endes nur in Jesus Christus, und es gibt ja welche, die ganz radikal sind und sagen, eigentlich nur Christus am Kreuz, das ist eindeutige Offenbarung Gottes, also jetzt nur so als Begründung, warum ich jetzt nachfrage, wie kann man ein Reden Gottes durch eine Nonne? Wie kann man eine Offenbarung an einen Menschen, ne? Sie haben gesagt, sie hatte diesen Beichtvater. Wie kann er das, oder wie können die beiden das zusammen erkennen? Wie können sie das?
Ja, exzellente Frage.
Ja.
Absolut exzellente Frage, die sich bei jeder solcher übernatürlichen Manifestation stellt. Also, erstens, wir sind total einig in dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Offenbarung ist allein in Jesus Christus ergangen und ist mit dem Tod der letzten Apostel abgeschlossen. Aha. Also, jetzt sagt Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, ihr könnt es aber jetzt nicht ertragen. Der Heilige Geist aber, der nach mir kommt, er wird euch alles lehren. Er wird von dem nehmen, was mein ist, und es euch verkünden und euch in die ganze Wahrheit einführen. Also einerseits wir nennen das die öffentliche Offenbarung, das ist der absolute Maßstab. Die ist abgeschlossen mit dem Tod der letzten Apostel, und doch entdecken wir über die letzten 2000 Jahre, dass wir genau diese Offenbarung, die in der Schrift steht, angeleitet durch den Heiligen Geist immer, immer tiefer verstehen. Ja. Und jetzt sagt der heilige Paulus, verachtet nicht den Geist der Prophetie. Also was ist jetzt Prophetie im neutestamentlichen Sinne? Der Prophet ist nicht einer, der sagt, 2033 kommt der Messias wieder und dann ist das Ende der Welt. Das ist nicht Prophetie. Sondern der Prophet ist einer, der das Wort Gottes in der Tiefe versteht und für das Hier und Jetzt auslegen kann. Und wenn der Heilige Geist sich einer zum Beispiel Nonne bedient, um eine Wahrheit der Schrift tiefer zu beleuchten, also um auf das zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, wie weiß ich, ob, wenn jemand behauptet, er hat eine Privatoffenbarung, ob die wirklich von Gott kommt? Da der Maßstab schlechthin ist, sie muss mit der öffentlichen Offenbarung übereinstimmen. Also ist das, was Faustina hier behauptet, dass Jesus ihr gesagt hat, stimmt das mit der Lehre der Kirche, so wie sie die Offenbarung Jesu Christi seit 2000 Jahren versteht und auslegt, überein?
Aha.
Und
das heißt, ganz spannend. Das heißt, Faustina kann sagen, ich höre, dass mir gesagt wird, es soll diesen Sonntag geben, damit die Botschaft Christi tiefer in die Herzen der Menschen kommt.
Genau.
Und damit, also okay, das heißt, es kann...
Genau, Jesus sagt dir ständig, ich sag dir gar nichts Neues. Sag den Theologen, sie sollen die Schrift besser lesen. Die ganze Schrift redet von meiner Barmherzigkeit. Und aber sie ist vergessen worden. Sie wird von den Priestern nicht mehr gepredigt. Und, also das ging jetzt an die Katholischen. Und er sagt ihr eben, es steht alles in der Heiligen Schrift. Wenn ihr die Schrift besser kennen würdet, müsste ich euch gar nicht erscheinen. Aber... So, und dann, und der Johannes Paul II.
Und das Zentrum der Heiligen Schrift ist Christus selber. Mhm. Und damit habe ich eben einen Unterschied gemacht zwischen irgendeinem Prediger heutzutage, der sagt, der Heilige Geist hat mir offenbart, dass ihr mir 20.000 Euro geben müsst.
Genau, genau.
Okay,
genau.
Okay, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Danke. Und jetzt Johannes Paul II.
Genau, das ist dann eben eine lange, deswegen dauert das auch immer so lange, dass die Kirche dann, es wird unglaublich lange geprüft, ob, also erst das Leben desjenigen, der diese Dinge sagt, wird überprüft, ob der absolut selbst radikal sein Christentum lebt und eben, ob das, was behauptet, gesagt wurde, mit der Heiligen Schrift und der öffentlichen Offenbarung übereinstimmt. Ja. Und das ist eben jetzt das Interessante, dass der Johannes Paul II., also die Schwester Faustina ist 38 gestorben, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und Johannes Paul II. War damals ein junger Pole, der schon im Geheimen im Priesterseminar war, aber unter den Nazis konnten die ja nicht ein Priesterseminar in Krakau am Laufen halten. Also musste er in einem Steinbruch in der Nähe von Krakau war er eingesetzt, musste er arbeiten. Und ist jeden Tag an diesem Klosterkapelle vorbeigekommen, wo das Bild, das die Schwester Faustina auf diese Offenbarung Jesu hin hatte malen lassen, stand. Und also da stand dieses Bild und es standen wohl auch einige von diesen Botschaften, die Jesus der Schwester Faustina gegeben hatte.
Und das Bild, das haben, also ich habe das schon tausendmal gesehen und ich glaube, alle, die zuhören, haben das auch schon gesehen und ich habe das nicht damit in Verbindung gebracht. Es ist ein Jesus, der vor einem recht dunklen Hintergrund steht. Man sieht ihn ganz, also von Kopf bis Fuß. Er hat ein helles Gewand an und er hat eine segnende rechte Hand. Und er hat die andere Hand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich sehe es gerade nicht vor mir, glaube ich, an seinem Herzen. Und aus diesem Herzen kommen Lichtstrahlen in Weiß, Violett und Rot, glaube ich.
Also zwei Farben, Weiß oder und zwei, Rot.
Ja.
Unter dem Bild steht, Jesus, ich vertraue auf dich. Und was ganz interessant ist, das konnte die Schwester Faustina unmöglich wissen. Jesus hat ihr einfach gesagt, so wie du mich jetzt siehst, lass mich malen. Und sie sieht Jesus genau so, wie sie gerade beschrieben haben, in diesem weißen Kleid, was ja auch wiederum bedeutsam ist, weil unser Taufkleid ist ja genau das, die Reinheit und auch die Gottheit Christi, mit der wir da bekleidet werden. Dann er steht und hat die eine Hand zum Segen erhoben, die andere öffnet sein Herz und daraus fließen Blut und Wasser. Es gibt Studien, die dieses Bild vergleichen mit der sogenannten Gregormesse. Es gibt ein in der Ikonografie festgelegte Weise, wie man den auferstandenen Christus darstellt, die zurückgeht auf eine Vision, die Papst Gregor der Große während der Heiligen Messe gehabt hat, dass er Jesus aus dem Grab hervorkommen sah mit genau dieser Handhaltung, rechte Hand erhoben, linke Hand am Herzen, als Symbol für den Sieg über den Tod, den Segen und das Geschenk seines Sieges über den Tod, nämlich am Kreuz fließen ja Blut und Wasser hervor, das Blut, das uns von allen Sünden reinigt, das Wasser des Heiligen Geistes, also Bild für die Sakramente, Taufe und Eucharistie. Die sind ja die Frucht seiner Erlösung. Ja. Und es ist der Auferstandene, der uns genau diese Früchte schenkt. Ja? Also wie der Auferstandene Jesus, der zu den Jüngern kommt. Und das ist dann auch die Lesung an dem Sonntag. Jesus, zu den Jüngern kommt, die die Türen verschlossen haben aus Angst vor den Juden und sagt, das Erste, was er ihnen sagt, ist, Friede sei mit euch. Noch einmal sagt er, Friede sei mit euch, wie mich der Vater und Entschuldigung.
Wie mich der Vater gesagt hat?
Ich wollte das um der Zeit willen überspringen, aber also nochmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist.
Ja.
Und der Heilige Geist ist ja die letztendliche Frucht. Also empfangt den Heiligen Geist, das ist das größte Geschenk. Und dann sagt er, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also Sündenvergebung und das Geschenk des Heiligen Geistes gehören natürlich ganz, ganz tief zusammen. Und ich schaue mit dem einen Auge auf die Uhr.
Wir haben noch, ein bisschen haben wir noch.
Okay, also um den Connex von dem Bild zu dem Sonntag der Barmherzigkeit herzustellen.
Ja.
Das Bild zeigt uns den Jesus, Sieger über den Tod, den Auferstandenen, der lebt und der dieses Leben der ganzen Menschheit schenken möchte.
Ja.
Wie schenkt er den Menschen Anteil an seinem ewigen göttlichen Leben? Durch die Vergebung der Sünden, die dann resultiert im die neues Leben aus dem Tod bedeutet und die dann resultiert im Geschenk des Heiligen Geistes, dass der Geist Gottes selbst in uns Wohnung nimmt wie in einem Tempel.
Mhm.
So, das ist das Geschenk der Taufe. Ja, wir werden neu geboren, radikal neu geboren als Kinder Gottes und werden Gefäße, in denen der Geist Gottes selbst seine Wohnung nimmt. Aber im Laufe unseres Lebens, und Sie und ich können da sicher ein Lied von singen, wie schön wäre es, wir könnten wirklich dem, was uns da in der Taufe geschenkt worden ist, total gerecht werden und wirklich als neugeborene Kinder leben und nie wieder ein böses Wort sagen und nie wieder eifersüchtig auf jemanden sein oder nachtragend oder grollend oder noch Schlimmeres. Ja?
Ja, oder wir einfach alle immer nur auf mich selber schauen.
Genau.
Ja.
Also wir alle, so gerne wir Heilige wären, wir spüren diesen Kampf in uns, wir werden unserer Taufgnade nie so ganz gerecht. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit hat es natürlich alles eingeplant und deswegen spielt Daher gibt es, ich glaube, bei Ihnen ist es ganz sicher kein Sakrament, oder? Aber Sie haben trotzdem die Praxis des Beichtens, dass man seine Sünden bekennt, ja, und dass die und von Gott wieder die Erneuerung der Taufgnade geschenkt, ja, bekommt. Und deswegen
es ist bei uns, also in der lutherischen Tradition letzten Endes uneindeutig. Taufe und Abendmahl sind Sakramente. Und Martin Luther hat bis zu seinem Tod, war er in einer Unsicherheit, ob die Beichte sakramentalen Charakter hat oder nicht.
Hat aber selbst weiterhin gebeichtet, nicht?
Ja, und die Beichte abgenommen, und es gibt ja bei uns Beichte, also sozusagen die Beichte hat ein, also die allgemeine Beichte hat einen festen Platz, die personelle Beichte hat bei uns einen, naja, relativ festen Platz, aber, also genau, bei allen anderen Sakramenten, aber die Sie haben, da ist es sehr klar, bei der Beichte ist es in der lutherischen Tradition bis zum Ende letzten Endes unklar, ob es ein Sakrament ist oder nicht, aber sie hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, findet in jedem unserer Gottesdienste statt.
Okay, also genau, also Sakrament, ob es jetzt Sakrament ist oder nicht, können wir hier mal ausklammern, weil das Entscheidende ist, dass es eben dass Jesus diese Vergebung des Herrn gegenwärtig bleibt und in der Kirche gespendet wird. Also ich sitze nicht in meinem Eckchen und sage, lieber Gott, tut mir leid, das mache ich natürlich am Abend.
Ja.
Aber Jesus sagt ganz eindeutig hier den Jüngern, wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Er gibt ihnen diese Vollmacht, er schickt sie in die Welt, um die Versöhnung, die er selber am Kreuz für uns erworben hat, allen Menschen zugänglich zu machen. Und so, derjenige, der Gott liebt, möchte natürlich so innig wie möglich mit Jesus verbunden sein.
Ja.
Und dass ihn nichts von Jesus trennt. Und deswegen, wer Gott liebt will, bringt automatisch seine Sünden zu Jesus und sagt, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Mhm. Und das Tolle, was uns jetzt durch diesen Barmherzigkeitssonntag geschenkt ist, und das ist eben das, wo, glaube ich, die Theologen lange gebraucht haben, um zu sagen, inwiefern passt es jetzt mit der öffentlichen Offenbarung zusammen, dass Jesus sagt, ich mache der Kirche ein Geschenk, ich mache euch ein Geschenk. Jeder, der eben an dem Barmherzigkeitssonntag oder in den 8 Tagen davor beichten geht und dann am Barmherzigkeitssonntag selbst die Eucharistie empfängt und meine Barmherzigkeit besonders verehrt. Das ist dann am 3 Uhr am Nachmittag, dass man nochmal die Barmherzigkeitsstunde hält, also die während seines Todes.
Am ersten Sonntag, also am 8. Tag der Osteroktav.
Genau, also man geht, viele Pfarreien haben dann einfach die Heilige Messe nachmittags um 3, aber diese Barmherzigkeitsverehrung ist sehr verbunden mit der Verehrung der 3. Stunde am Nachmittag, eben seiner Todesstunde, weil da die Schleusen seiner Barmherzigkeit, genau wie Sie vorhin gesagt haben, am Kreuz wird die Schleuse seiner Barmherzigkeit geöffnet und unsere Sünde wird weggewaschen.
Und da wird und das ist auch eine Verehrung dieses Bildes?
Ja, in vielen Kirchen steht dann das Bild und es gibt dann noch den sogenannten Barmherzigkeitsrosenkranz, der dauert nur 7 Minuten ungefähr, aber da bringt man
der Zeit die Barmherzigkeit.
Genau, und wenn wir da jetzt tiefer einsteigen wollen würden, das würde uns dann sehr nahe bringen, Protestanten und Katholiken, weil die tiefste, also in diesem Barmherzigkeitsrosenkranz kommt das Priestertum aller Getauften ganz tief zum Ausdruck. Aha. Da betet man nämlich, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, um Verzeihung zu erlangen für unsere Sünden und für die ganze Welt, die Sünden der ganzen Welt. Also der Einzelne in seinem Taufpriestertum erinnert den Vater, bringt dem Vater das Sterben Jesu dar, sein einziges und größtes Opfer zur Erlösung der Welt, damit es hier und jetzt fruchtbar wird für mich und für die ganze Welt. Also es ist ein echtes stellvertretendes Priestertum, dieses Gebet für die ganze Welt. Und dieses Priestertum ist uns ja in der Taufe geschenkt. Ja. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann um Salz der Erde sein zu können, müssen wir salzig sein, nicht? Also den Heiligen Geist in uns haben. Ja. Um Licht der Welt zu sein, müssen wir im Licht der Taufe leben. Ja. Und ich glaube, dass das Geschenk von diesem Barmherzigkeitssonntag, in dem die Taufgnade uns komplett neu geschenkt wird, ein ganz wichtiges und großes Geschenk ist für die, wie Sie gesagt haben, unter Heiden, dunkle Zeit, in der wir leben, weil das Christentum gerade in den eigentlich christlichen Ländern, wir haben ja wirklich seit der Aufklärung das Christentum sukzessive weggestoßen, da, wo die Dunkelheit so groß ist, braucht es das Licht ja umso mehr. Und Gott schenkt uns, auf so einfache Weise wieder neu und stärker Licht sein zu können, durch seine einfache Devotion an diesem Sonntag, dass mein alles, was ich lebe, umso stärker ich in der Taufgnade stehe, umso fruchtbarer ist mein Leben für die Welt. Meine Fürbitte, ich tue ja alles, was ich als Getaufter tue, in Vereinigung mit Christus. Ja. Und wenn ich, umso inniger ich mit Jesus vereint bin, umso realer kann er sein Leben in mir hier und heute leben. Und weil er in mir lebt, kann mein Leben fruchtbar sein, Kraft des Heiligen Geistes, der allein die Quelle der Fruchtbarkeit ist. Wir Menschen sind ja, wie Jesus sagt, wir können kein einziges Haar schwarz oder weiß machen. Aber geistliche Fruchtbarkeit bringt der Heilige Geist in uns hervor. Ja. Und insofern ist dieser Sonntag ein Geschenk für die Welt, weil es die Christen wieder salzig macht und leuchtend macht, bessere Fürbitter und bessere Licht Gottes in der Welt.
Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt.
Genau.
Und das Geheimnis dieser Tage ist, dass wir entdecken, dass er alles, was nötig ist, für uns getan hat. Und noch viel mehr. Das ist das Geschenk, von dem diese Oktav redet. Das ist das Geheimnis dieses Sonntags. Danke, Frau Herrmann. Also alles, was in der letzten halben Stunde Sie erzählt haben, ist wirklich etwas, was ich durch Sie jetzt gelernt habe. Ich hoffe, dass das wirklich ganz vielen Hörerinnen und Hörern genauso geht. Ihr und Sie, die das jetzt hören, werdet das mitten in der Osteroktav hören können. Mittwoch nach Ostern wird diese Folge zu hören sein. Wir wünschen euch von Herzen, dass die Passions- und Fastenzeit und dann die Osterfesttage Tage waren, in denen etwas von dieser großen Barmherzigkeit, um die es geht, wirklich in euren Herzen gelandet ist. Und dass es einfach eine schöne, fröhliche, bestärkende Zeit für euch und für uns alle geworden ist und ist. Wir wünschen euch, dass ihr behütet bleibt in diesen Tagen, in denen es um viel geht. Tragt dieses Licht weiter, lasst euch bescheiden von dem, was da kommt. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. In den letzten Tagen sind wieder so schöne E-Mails und so kurze Nachrichten gekommen, in denen nochmal so viel erklärt oder von euch erzählt wird. Vielen Dank dafür, für diese Weggemeinschaft. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gehütet und gesegnet. Bis bald. Frau Herrmann, Sie haben das letzte Wort.
Jetzt war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, ich wünsche allen auch vor allen Dingen bewusst diesen Barmherzigkeitssonntag zu begehen, auch wenn man gerade, ich weiß nicht, wenn man Protestant ist und keine Kirche hat, wo das gefeiert wird. Online gibt es natürlich ganz viele Feiern, aber es reicht auch einfach, sich um 15 Uhr in sein Zimmerchen zu setzen und Gott zu danken für die Sterbestunde seines Sohnes und im Herzen zu bitten, dass die Schleusen der Barmherzigkeit sich öffnen mögen über einen selbst und über die ganze Welt. Aber man kann natürlich auch den Barmherzigkeitsrosenkranz im Internet googeln und ich glaube, dass auch ein Protestant sich mit der Theologie des Barmherzigkeitsrosenkranzes verbunden fühlt.
In diesem Sinne, alles Gute und bis in 2 Wochen.
Alles Gute, Gottes Segen. Thank you.